Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist kein Zufall, dass der seit 2 Monaten in China inhaftierte Ai Weiwei derzeit in gleich 2 Schweizer Ausstellungen, nämlich im Kunstmuseum Luzern und im Fotomuseum Winterthur, zu sehen ist. Denn Ai Weiwei ist mit Ueli Sick, dem Kunstsammler und ehemaligen Schweizer Botschafter in China, befreundet. Besonders eindrücklich ist die erstmalige, umfassende Präsentation von Ai Weiweis fotografischem Werk im Fotomuseum Winterthur, über die Barbara Basting mit Direktor Urs Stahel, dem Direktor des Fotomuseums, gesprochen hat.
Urs Stahel, wie kam es zur Idee zu dieser Ausstellung?
Ich wurde darauf hingewiesen vom Galeristen Urs Meile, vom Hauptgaleristen von Ai Weiwei, dem ich über Jahre immer wieder mal gesagt habe, du bist für mich der große Kenner der chinesischen Kunst, ich habe keine Ahnung von chinesischer Kunst, bitte informier mich doch ab und zu, schick mir ein Dossier, lass mich Sachen anschauen. Natürlich war es immer klar, dass Ai Weiwei eine Figur war, aber es war eigentlich keine Figur für mich, denn Ai Weiwei war ein Bildhauer, ein Installateur, ein Interviewkünstler, wenn man so will, aber er ist mir nicht sehr stark mit einigen Ausnahmen als Fotograf oder als fotografisch tätiger Künstler aufgefallen. Da kommt aus meinen, zeigt mir Blattkopien, hunderte, tausende von Blattkopien von seinen New York-Fotos, die Ai Weiwei 1983 bis 1993 gemacht hat. Ich habe die angeschaut und gedacht, nicht uninteressant, aber kann man damit eine Ausstellung machen? Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt genau vor 2 Jahren nach Peking gefahren bin, um Peking mir anzuschauen, um zu schauen, was das ist, was dieses Künstlerviertel ist, diese Galerien, wer Ai Weiwei ist. Und habe gemerkt, das könnte schon, das muss man verfolgen. Und wie das so ist, habe ich dann im Nachhinein nicht viel gemacht und dann bin ich einfach nochmals hingefahren, nämlich genau vor 1 Jahr. Und war dann vielleicht 3-4 Tage in Ai Weiweis Studio, habe dann teilweise mit ihm geredet, aber vor allem bin ich 2-3 Tage mit seinen Assistenten vor dem Bildschirm gesessen und habe einfach nur Bilder angeschaut. Und habe gesagt, das ist ein Wahnsinniger. Und es war auch klar danach, das kann man zeigen, das macht Spaß. Es ist nicht nur so, und das ist erst jetzt durch die Ausstellung hier mir sehr klar geworden, nicht nur ein hochspannender konzeptueller Künstler, sondern zum Schluss ist es eine hochspannende fotografische Ausstellung geworden. Das wusste ich da nicht ganz genau. Ich wusste nur, ich zeige jemanden, der wirklich spannend ist.
Das heißt also, das war ein gewisses Risiko und vor allem fand die Konzeption dieser Ausstellung statt vor den aktuellen Ereignissen, das heißt vor der Festnahme von Ai Weiwei. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Urs Stahel, wie war das denn mit der Ausarbeitung des Konzepts zu dieser Ausstellung? Wie stark war Ai Weiwei da beteiligt und wie kam es zu dieser Auswahl, die wir hier jetzt in Winterthur im Fotomuseum sehen können?
Ich habe dann im Mai vor 1 Jahr mit ihm einiges schon angesprochen und er war dann einverstanden, dass ich aufgrund dessen, was ich hier gesehen habe und aufgrund dessen, dass ich die Räume gut kenne, quasi als ersten Schritt ihm einen Vorschlag mache. Das heißt, ich habe als Kurator eine Ausstellung entwickelt, sie so gut wie möglich dreidimensional dargestellt und sie ihm geschickt. Und dann war es wieder ein bisschen ruhig und dann war es klar, dass er irgendwann um den 1. Oktober hierher kommt. Er war hier einen Tag und wir haben intensiv über die Ausstellung gesprochen, das Projekt wirklich hervorgenommen, aufgrund meines Vorschlages angefangen, das zu entwickeln. Funktioniert das? Entspricht ihm das? Ist es das, was wir besprochen haben? Und dann ging eigentlich von dem 1. Oktober an bis heute ein intensiver Dialog los. Und zwar für mich auf eine sehr neue Art, nämlich ich habe mit einem Assistenten von Ai Weiwei kommuniziert in Hunderten von E-Mails. Ai Weiwei hat so viel zu tun, ist so komplett beschäftigt, dass er um sich herum einen Ring von Assistenten hat und jeder ist mit einem Projekt beschäftigt.
Also es ist eine Firma?
Das ist eine Firma. Und dieser Assistent hat sich dann angemeldet, ich will morgen um 10 Uhr mit Ai Weiwei sprechen und musste schauen, dass er da sprechen konnte. Und dann habe ich die Antworten gekriegt. Und gleichzeitig haben die beiden, also der Assistent hat für Ai Weiwei das Museum hier als Modell nachgebaut in China. Und dann haben wir gemeinsam quasi, ich hier und sie drüben, haben die Ausstellung real am Modell entwickelt, aufgrund dessen, was ich vorgeschlagen habe, abgeändert. Und wenn es mal zu viel wurde oder zu unklar wurde, irgendwann hörte ich, dass er da drüben nicht einverstanden ist und das gerne anders hätte, Dann habe ich gesagt, aber bitte schick mir doch Fotos, damit, dann haben sie Fotos gemacht vom Modell und sie mir wieder als JPEGs geschickt, dann wusste ich wieder, ah, die sind da, okay, nee, das finde ich nicht gut. Und wenn alles ein bisschen zu konfus war, dann haben wir geskypt. Dann habe ich direkt mit Ai Weiwei geskypt und mir immer vorbehalten, auch hier immer formuliert, ich bin nicht sicher, ob das bis zum Ende so gut geht. Vielleicht muss ich irgendwann ins Flugzeug steigen und hinfliegen, weil manchmal geht es nicht mehr. Per E-Mail geht es nicht mehr, per Skype weiß ich nicht, aber ich muss sagen, bis zum Moment der Verhaftung haben wir alles bestens hingekriegt. Und wir haben diese Ausstellung zu 100% besprochen, also Ai Weiwei, da wo er jetzt ist, weiß, wie diese Ausstellung ausschaut. Er hat sie als Modell gesehen.
Was waren denn die wichtigen Themen, um die diese vielen, vielen Mails, von denen Sie berichtet haben, Urs Stahl, sich gedreht haben?
Also es war eine Vorbereitung einer sehr umfangreichen Ausstellung und eines sehr umfangreichen Buches. Das heißt, es ging darum, wir haben Texte schreiben lassen, die Texte wurden fact-gecheckt, weil einfach aus dem Westen schreibt man über Dinge, wo die Chinesen sagen, hallo, das lief ein bisschen anders ab. Das heißt, es war ein Kontrakt über das Buch die ganze Zeit, dann ging es darum, die Bilder auszuwählen. Dann hat Lukas Lai aufgrund des riesigen Materials, der Assistent von Ai Weiwei, Vorschläge gemacht. Ich habe das überprüft und gesagt, ich finde das noch nicht so spannend, könnte man das noch reinnehmen. So ging das back and forth und dann zwischendrin war wieder mal ein paar Tage Ruhe und dann ging es wieder von neuem los. Jetzt kann man von der Vorbereitung schon im Rückblick sagen, eine wunderbare neue Erfahrung. Ich habe noch nie eine Ausstellung so vorbereitet und ich habe auch noch nie eine Ausstellung vorbereitet, und das finde ich einen wichtigen Punkt, wo es gar nicht so entscheidend ist, ob ich als Kurator dieses Bild hier ausgewählt habe. Denn wir haben es hier mit einem konzeptuellen Künstler zu tun, der bei diesem Olympiastadion Tausende von Fotos gemacht hat. Es geht eigentlich darum, auch als Kurator das zu machen, was er für sich als Architekt und als Künstler als eines der Losungsworte hat: Set up a structure und dann läuft es. Und das entwickelt sich dann selber. Es muss die Grundkonzeption hier drin stimmen und dann ist es gar nicht so entscheidend, ob hier ein anderes Landschaftsbild ist oder dieses genau oder ob dieses da rausgenommen werden muss. Ist alles nicht wichtig. Habe ich in meinem Leben erlebt bei Arbeiten, wo ich in Archive getaucht bin, aber habe ich noch nie erlebt mit einem Künstler. Immer ging es darum, die besten Bilder zu finden. Und hier war es plötzlich nicht mehr wichtig. Also diese Ausstellungsvorbereitung war in mehrerer Hinsicht für mich komplett neu und hochspannend.
Urs Stahl, Sie haben jetzt schon mehrfach erzählt, dass es unglaubliche Mengen von Bildern auch sind und dass es ja wie eine Art Besessenheit von Ai Weiwei gibt, zu fotografieren, die man vielleicht vorher nicht kannte. Man hat gemerkt, in der Art, wie er sich für seine Anliegen künstlerisch, politisch eingesetzt hat, dass da schon auch ein jemand dahinter steckt, der getrieben ist, der was will, der eine unglaubliche Energie hat. Wie ordnen Sie denn das ein, diese Fülle?
Die Fülle ist mir immer noch ein bisschen ein Rätsel. Ich kann die Frage nicht ganz wirklich beantworten. Aber um die Fülle noch zu stärken, Lukas Lai hat alle Blockfotos durchgeschaut für Ai Weiwei und für mich. Und er sagt, ist es jetzt wichtig, dass es 203.587 Fotos sind oder einfach irgendwie viele? Ai Weiwei ist ein großer Kommunikator, ist ein großer Ermöglicher, ist ein sehr offener Mensch, der Transparenz sehr wichtig erscheint. Das heißt, zu einem großen Maß ist er als Figur transparent. Ich habe heute Morgen für mich gedacht, ich würde ihn gerne im Zusammenhang des Begriffes des offenen Kunstwerkes von Umberto Eco sehen. Er will ermöglichen, er sagt auch, dass das Kunstwerk selber darf nicht das Ende der Kunst sein. Das Kunstwerk ist nicht so wichtig. Es ist immer nur der Weg wichtig. Und das Werk ist auch ein Element auf dem Weg. Sonst würde man die Welt schon wieder auch in der Kunst abschließen, wenn alles mit dem Werk abgeschlossen wäre. Und so lebt er und in diesem Leben, in diesem Zeigen fotografiert er und verdoppelt alles in diese Fotografie und stellt es online. Er hat von diesen 200.000 Blogfotos 80.000, 100.000 online gestellt in seinem Blog, den er von 2005 bis 2009 gehabt hat. Dann hat man plötzlich gemerkt, aha, er hat ja auch schon in den 80er Jahren fotografiert, das ist nicht neu. Nur in den 80er Jahren, da war es eine klassische Kamera, da war es Schwarz-Weiß-Fotografie, da war es analoges Filmmaterial etc. Ein bisschen sieht das aus wie Allen Ginsberg-Fotografie. Ein junger Künstler aus China kommt nach New York, fotografiert, aber auch 10.000 Bilder. Die hat er aber alle nicht entwickelt. Er hat sogar die unentwickelten Filme mit nach China genommen und Jahre später einem Assistenten den Auftrag gegeben, die Filme zu entwickeln und Blattkopien zu machen. Hier bei den Blogs ist es ja dann direkt erlebte Realität, die sofort transparent wird. Und bei den New York-Fotografien ist es quasi wie eine frühe Archäologie der eigenen Geschichte, dass man jetzt diese New York-Fotos sehen kann, die vorher nie eine Bedeutung gehabt haben.
Urs Schaal, Sie haben vorhin gesagt, ein konzeptuell denkender Künstler. Wie würden Sie denn die Rolle der Fotografien innerhalb seiner künstlerischen Strategie sehen? Also wir haben ja einerseits jetzt schon darüber gesprochen, dass es dieses dokumentarische Bestreben gibt und es sind auch sehr viele Werkgruppen, über die wir nachher noch sprechen werden, in diesem Sinne einzuordnen. Gleichzeitig gibt es natürlich diesen Aspekt der Selbstkommunikation, auch der Selbstdarstellung, ein bisschen auch der Selbstinszenierung. Also Fotografie und künstlerische Strategie, wie geht das zusammen bei Ai Weiwei, Urs Schaal?
Es gibt die Arbeiten, die man als künstlerische Fotografiearbeiten oder Kunst mit Fotografie bezeichnen können. Im eigentlichen Sinne würde man da sagen, ein Begriff, den man heute nicht mehr so gebraucht, er hat auch Fotokunst gemacht. Sonst ist er ein Installateur und ein vom einzelnen Werk wegdenkender Konzeptualist, der die Welt als System begreift. Also ist das, was in Peking in den letzten 10 Jahren passiert ist, eine unglaubliche Tabula Rasa, wo in einer Art und Weise die Stadt umgepflügt wird, wie wir das uns in Mitteleuropa nicht vorstellen können. Sie müssen sich vorstellen, das Seefeld in Zürich, Schwammendingen, Altstetten, Enge, wird angekündigt, in 3 Vierteljahren wird alles abgerissen, restlos alles abgerissen. Und hinterher kommen die neuen Immobilienfirmen und bauen alles neue Häuser, neue Straßenzüge. Wir sind doch definiert, darüber sicher zu sein, dass, wenn ich aus der Türe rausgehe, dass ich weiß, wo die Straßen sind. Ich gehe links und komme zum Kiosk, ich gehe rechts und komme zum Migro. Hier wird in 10 Jahren eine gigantische Stadt abgerissen und neu gebaut. Die Leute drin bleiben. Ich stelle mir manchmal vor, was macht hier eine 80-jährige Frau, ein 80-jähriger Mann, wenn ihr ganzes Quartier nicht mehr existiert? Da passiert der größte installative Akt, den man sich vorstellen kann. Und da bleibt ihm bleibt dann die Rolle des Beobachters, des Chronisten dieses Ereignisses. Und da ist die Fotografie das wesentliche Element, dass er das dokumentiert. Er dokumentiert, 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 dokumentiert. Er will diesen unglaublichen Wandel, den er schrecklich findet, weil er in einer für ihn verengenden Vorstellung des Fortschrittes passiert, will er dokumentieren, dass man weiß, was da geschehen ist. Er ist auch ein Künstler als Chronist. Er ist ganz vieles. Er ist immer Künstler als Chronist, Künstler als Interviewer, Künstler als Twitterer, Künstler als sehr, sehr einladender Mensch, der Besucher sofort willkommen heißt, sich mit ihnen an den Tisch setzt, mit ihnen essen geht. Er ist ein bisschen als Mensch eine Art Gesamtkunstwerk, ohne ihn jetzt zum Heiligen hochheben zu wollen.
Urs Schaal, vielleicht schauen wir das mal an einigen Beispielen etwas genauer an. Sie haben gerade schon gesprochen von diesen enormen urbanistischen Umwälzungen. Die sind ja dann auch Thema in den Blogs. Also anfänglich hat Ai Weiwei sich ja sehr stark auch dazu geäußert, gar nicht mal jetzt unbedingt zur Politik. Das hat sich dann wie daraus ergeben, weil seine Beobachtung der architektonischen Umwälzung dann eben auch zu einer Kritik des Umgangs des chinesischen Regimes mit Menschen und überhaupt mit Rechten und so weiter geführt hat. Also wir stehen jetzt hier in der großen Haupthalle des Fotomuseums Winterthur und sehen an die Wand direkt appliziert sehr, sehr viele Fotografien, ja, von der urbanen Randzone, von Hochhäusern, von Terrain vague, derzeit in einer Übergangsphase befindlichen Industriezonen. Was ist das genau für eine Arbeit, Urs Schaal?
Sie haben ein gutes Stichwort gegeben, dass Sie sagen, das seien urbane Randzonen. Es sieht so aus, aber das ist teilweise das Zentrum von Peking, was Sie hier sehen. Das heißt, in Peking wurde über die letzten Hunderten von Jahren in dieser einfachen, einstöckigen Bauweise gebaut, diese Hutang-Bauweise. Und es wurden, wenn ich mich richtig erinnere, 57 Straßenzüge einer Multimillionenstadt geschützt, dass das da erhalten bleibt. Der Rest wird immer wieder umgepflügt. Das heißt, Vor 2 Jahren bin ich vom Flughafen mit dem Fahrer abgeholt worden und in dieses Cao Changdi, dieses Künstlerdorf, das im Wesentlichen Ai Weiwei gleich selbst mit aufgebaut hat. Die Hälfte der Architektur da ist von ihm. Mit diesen Künstlerateliers, aber mit diesen ganz vielen Galerien gefahren und bin endlos 5-6 Kilometer, ich weiß nicht wie lang, an solchen vorstädtischen, da jetzt tatsächlich vorstädtischen Zonen vorbeigefahren mit diesen einstöckigen Häusern. Vor einem Jahr fahre ich wieder da durch und ich habe das Gefühl, ich fahre über einen Friedhof. Es ist nichts mehr. Kein Haus steht mehr. Alles ist flach gewalzt und von Weitem sieht man die großen Immobilienfirmen, die kommen und überbauen das Ganze mit mehrstöckigen Häusern. Es wurde das Künstlerdorf selbst bedroht. Es hieß, kam schon der Brief, in 3/4 Jahren werden wir das abreißen. Dann werden die Leute entschädigt, nicht für den Boden, der gehört der Allgemeinheit, aber für was sie darauf gebaut haben. Dann wird alles restlos abgerissen und dann kommt eine neue Gentrifizierung. In einem Maße, wie wir das uns nicht vorstellen können. Das passiert in ganz Peking, Quartier um Quartier.
Da gibt es ja eigentlich auch eine Anknüpfung an ganz alte fotografische Projekte. Ich denke jetzt gerade mal an Eugène Atget, der einfach auch an Paris nochmal gesichert hat, das im Verschwinden begriffen ist. Gibt es da bei Ai Weiwei auch diese historischen Anknüpfungen? Er hat ja die europäische und auch die amerikanische Kunstgeschichte gerade in seinen New Yorker Jahren sehr deutlich zur Kenntnis genommen. Das sieht man auch, wenn man seinen Blog liest, also diese Auszüge, die es jetzt auf Englisch gibt. Gibt es da solche Bezüge oder ist das jetzt einfach selbst erfunden?
Seine Kunst hat extrem immer damit zu tun, wo er sich befindet. Hat immer mit der Situation, mit der architektonischen Situation, mit der urbanistischen Situation, mit der politisch-gesellschaftlichen, kulturellen Situation zu tun, in der er lebt. Jetzt ist er 1993 nach Peking zurückgekehrt in die Situation und hat das miterlebt und findet es eine unglaublich eindimensionale Sicht, die da realisiert wird und dann eben für ewig zementiert wird oder für relativ lang zementiert wird. Das heißt, ich kann Ihnen nicht beantworten, ob er Eugène Atget als Konzept gekannt hat oder irgendeinen anderen berühmten Fotografen der Fotogeschichte. Hier habe ich das Gefühl, er hat aus dem eigenen Antrieb gearbeitet, weil er das ist vor seinen Augen geschehen.
Haben Sie im Zug der Vorbereitung, auch im Zug dieser E-Mail-Kontakte, Urs Stahl, herausgefunden, wie stark es für ihn auch einen Schock bedeutet hat, aus den USA nach China zurückzukommen, das er ja natürlich in einem anderen Zustand verlassen hat. Er ist ja als Sohn eines Lyrikers, der auch in der Verbannung gelebt hat, unter sehr primitiven Verhältnissen aufgewachsen. Er schreibt es an irgendeiner Stelle quasi in einem Erdloch, ja, also man kann sich das gar nicht vorstellen, geht nach New York, kommt zurück und sieht das. Also wissen Sie darüber etwas?
Ich kann Ihnen formulieren, was mein Wunsch wäre für das nächste Gespräch mit Ai Weiwei. Durch das Arbeiten an diesem Projekt weiß ich jetzt, dass wir es mit einer sehr, sehr verrückten Figur zu tun haben, der in der Verbannung als Kind aufgewachsen ist. Sein Vater wurde dazu verdammt, 13 Jahre lang die Toiletten eines Dorfes zu putzen, als großer, geachteter Dichter.
Ai Qing nennen wir ihn.
Und aus dieser Situation heraus kommt er aus dem hohen Nordwesten, ganz in der Pampas draußen, wirklich remote, kommt er nach Peking zurück, geht an die Filmakademie, soll dann 3-4 Jahre später seine Mutter gesagt haben, ich gehe heim, und hat China aus seiner Sicht für immer verlassen mit dem Satz, ich gehe heim, und ist nach Amerika gegangen und war da 12 Jahre, 2 Jahre davon an verschiedenen Städten und dann 10 Jahre in New York. Und ich würde ihm gerne die Frage stellen, dass er sagt selber, dass die Zeit in New York für ihn eine unglaublich müßiggängerische Zeit gewesen sei. Er sei absolut unproduktiv gewesen, habe nichts gemacht, er sei rumgehängt. Und ich würde ihn sehr gerne fragen, wie er im Rückblick das sieht. Sie wurden gesellschaftlich verdammt zur Untätigkeit, zu minimalen Tätigkeiten. Jetzt kommt die große Freiheit aus einem Land, das das Individuum nicht achtet, sondern nur das gesellschaftliche achtet, kommt er in ein Land, das nur das Individuelle achtet, aber das Individuelle auch gleichzeitig komplett alleine lässt und es nicht pflegt. Ich hatte das Gefühl, der ist in die große Leere eingetreten und war absolut hilflos. Dann wurde sein Vater krank. Und weil sein Vater krank war, kam er nach China zurück. Aber jetzt mit der Kenntnis von Duchamp, der für ihn sehr zentral ist, von Warhol, von Jasper Johns, Uli Sick hat irgendwo mal sehr schön geschrieben, dass wir haben
der in seinem Sammler, Werk,
der Sammler Uli Sick hat geschrieben, dass wir bei Ai Weiwei sehr stark diese beiden Seiten sehen. Auf der einen Seite ein am Minimalismus, eine Art Minimalismus, Konzeptualismus von Duchamp geschulter westlicher Geist, der zurückkehrt und plötzlich sich anfängt, nonstop nur mit chinesischer Geschichte, chinesischer Gesellschaft, chinesischer Problematik auseinanderzusetzen. Dabei auch der Avantgardist ist, der gerne bricht mit der Vergangenheit, der aber mit der Zeit, je länger er da arbeitet, auch zu einem Bewahrer der Tradition wird. Der merkt, hier wird die ganze Geschichte zerstört von China und man muss sie retten, man muss eine Transformation in die Zukunft finden.
Urs Stahl, wir haben jetzt also hier diese Fotografien gesehen, die eigentlich wirklich ins Zentrum führen von Ai Weiweis Denken, auch ins Zentrum seiner Besorgnis eigentlich um den Umgang mit Tradition in China. Vielleicht schauen wir noch eine andere Werkgruppe an, die eher den Aspekt der Inszenierung, auch der künstlerischen Selbstdarstellung mit sich bringt. Wir sehen also hier in einem anderen Raum des Fotomuseums Winterthur. Sie können es kurz beschreiben, Urs Stahl.
Man sieht 27 Fotografien in drei Reihen zu 9 Fotografien. Als Block gehängt, vielleicht wichtig, dass nach 6x3 Bildern in die Ecke kommt und dass dieser Block um die Ecke geht. Immer dieses Brechen, wieder eine neue Form finden. Und dann sieht man auf diesen Bildern, man weiß nicht genau, sind das reale Landschaften, man sieht den Reichstag in Berlin, man sieht den Eiffelturm, man sieht das Kolosseum, man sieht irgendeine Wiese, man sieht ein Schiff auf dem Meer, man sieht den Markusplatz, man sieht das eigene Studio von Ai Weiwei und davor immer, es ist die linke Hand, die er ausstreckt, denn mit der rechten fotografiert er. Er streckt seine Hand aus und macht diesen berühmten Mittelfinger, den man auch Stinkefinger nennt. Das ist im Gegensatz zu dem, was wir vorhin besprochen haben, dass er ein Chronist ist, ist er hier zuerst mal in einer sehr provokativen Geste. Hier ist eine Geste des Protestes, des Widerstandes. Öfters hat man in den letzten Jahren Bilder davon gesehen. Viele konnten nicht wirklich so was genau damit anfangen. Es ist ganz toll, hier plötzlich 27 Bilder zu sehen, vielleicht von 150, die existieren. Eine Serie, die er Mitte der 90er Jahre angefangen hat, die er ursprünglich mal beenden wollte, Ende der 90er Jahre. Jetzt geht sie aber weiter. Die letzten Bilder hier sind von 2010 und er wird weitermachen. Er macht es auch dem Interviewer gegenüber. Das heißt, diese Geste des Protestes ist sehr ambivalent. Sie ist abschätzig, das ist so ein Stinkefinger. Und auf der anderen Seite nennt er sie ganz trocken Study of Perspective. Also Perspektivstudie. Und es gibt eine ganz andere Bewegung, nämlich die man machen kann. Man kann den Daumen halten und dann schließt man ein Auge und fixiert einen Punkt in der Ferne, dann schließt man das andere Auge und dann springt ja der Daumen. Und dann schätzt man diese Distanz und wenn man diese Distanz geschätzt hat, kann man mit dem Faktor 10 diese Distanz multiplizieren, dann weiß man, wie weit dieser Punkt weg ist. Eine Tradition des im Feld draußen sein und sich orientieren, seit wir die Perspektive kennen.
Des Zeichnens auch.
Ja. Des Zeichnens auch. Das heißt, diese provokative Geste hat auch etwas ganz Normales, Vermessendes. Letztlich geht es hier um das ewige Thema des Verhältnisses zwischen Individuum und Masse. Der Mensch vis-à-vis der Gesellschaft, der Mensch vis-à-vis einer Macht, nämlich den Tiananmenplatz als Machtgefüge Chinas. Der Mensch aber auch vis-à-vis der Natur, der Mensch vis-à-vis von sich selbst, dessen, was er geschaffen hat. Also er macht den Stinkefinger gegenüber seinen eigenen Kunstwerken. Plötzlich wird es zu einer konzeptuellen Geste, die sehr, sehr verständlich ist und sehr reich wird. Die Arbeit, die im Einzelbild so banal und wirklich banal, vielleicht so ein bisschen leicht ärgerlich ausschaut, wird im Komplex plötzlich hochspannend.
Wir haben hier Urs Stahl, also ein Beispiel für eine sehr konzeptuelle Arbeit, in der auch diese künstlerische Selbstdarstellung eine stärkere Rolle spielt. Vielleicht jetzt noch zum Schluss eben die Rolle der Fotografie in den Blogs. Da wird ja auch viel darüber debattiert, jetzt wie wichtig und einflussreich die sind. Da gab es auch diverse Angriffe. Womit haben wir es denn da zu tun? Was sind das für Bilder?
Als erstes würde ich gerne eine zweite Seite von Ai Weiwei betonen. Wir haben von einem Konzeptualisten geredet, wir haben gemerkt, dass es ein politisch engagierter Künstler ist, dass er eine Art künstlerischer Bürgerrechtler auch ist. Und hier in diesen Blogs, wenn Sie sich Zeit nehmen, haben Sie auch die Chance, einen bukolischen Ai Weiwei zu sehen, einen theatralischen Ai Weiwei zu sehen, einen Ai Weiwei zu sehen, der das Leben liebt, der plötzlich in den frühen Jahren sehr stark bereit war, seine Hosen auszuziehen und sich überall auf der ganzen Welt nackt fotografieren zu lassen, sehr witzige Fotos macht mit seinem Bauch. Das heißt, es gibt diese zweite hochtheatralische Seite bei ihm. Er liebt das Essen über alles. In China geht man sowieso, wenn man miteinander geredet hat, nachher essen. Und beim Essen geschieht das Eigentliche. Es ist ihm wichtig, das Essen zu zeigen. Seine Kunstwerke sind hier zu sehen. Sein Interesse für Architektur und Design ist zu spüren. Sein zunehmendes Interesse an den sozialen Ereignissen ist hier dokumentiert. Man muss betonen, zunehmend. Ai Weiwei war nicht der große Bürgerrechtler schon in den 90er Jahren. Auch wenn er in den Fotos von New York merkt, dass er am Anfang ein ganz normaler Chronist ist und plötzlich anfängt, Straßendemonstrationen zu dokumentieren. Er wird je länger, je mehr zu einer politisch-öffentlichen Figur und sagt, ich suche das so lange, solange ich das Gefühl habe, ich kann eine wichtige Rolle spielen, die der Sache dient. Es ist eindeutig ein Künstler, der trotz aller Theatralität eben sich abwendet von der Kunst, die wir in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel gesehen haben, nämlich dieses Identitätssuche, diese Selbstbespiegelung, sondern es ist ein Künstler, der sich permanent mit der Gesellschaft auseinandersetzt, also und den Fragen, die Gesellschaft und hier jetzt in China betreffen.
Urs Stahl, wir sehen das jetzt hier vor den Monitoren, wir sehen diese Bilder, die da ablaufen. Es ist ganz eindrücklich, selbst wenn man nur wenige Minuten davor steht. Das ist ja ein unglaubliches Vermächtnis, eine kulturelle Dokumentation. Gibt es überhaupt etwas Vergleichbares in China?
Er hat von 2005 bis 2009, sagt man, etwa 100.000 Fotos online gestellt. Er hat etwa 200.000 Bilder gemacht. Seither fotografiert er mit der Handykamera, macht diese sogenannten Cellphone-Fotografien, die er auch wieder online stellt. Diese Art von Chronist, permanentem Chronist der Ereignisse, des permanenten er gibt hunderte von Interviews pro Jahr. Das ist ein Multitalent und in sich selber, um dieses Wort zu bemühen, eine Art soziale Plastik, eine lebende soziale Plastik, wo ich kaum Vergleichsfiguren finde. Man vergleicht ihn mit Beuys, man vergleicht ihn mit Warhol. Beuys ist ihm ein bisschen zuwider mit dieser Mythologie, das geht ihm ab. Er ist stärker bei Duchamp, bei der Kunst als Teil des Lebens, permanent als Teil des Lebens. Er ist vielleicht stärker bei Andy Warhol. Er hat ja auch dieses Fake-Design-Studio in China gebaut, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, das ist ein bisschen wie eine Weiwei-Factory im Osten, einfach ohne die Dekadenz des Westens, denn hier wird ernsthaft und tief gearbeitet, aber es wird auch sehr ernsthaft gefestet.
Jetzt hat er ja wirklich viel auch riskiert. Er hat mit dem Feuer gespielt und ist bis zum Letzten gegangen. Was denken Sie, Urs Stahl, allerletzte Frage, wie geht's weiter?
Es sieht alles danach aus, dass man versucht, über Steuervergehen diesen Mann für die nächsten 5 Jahre vielleicht auch mehr zum Schweigen zu bringen. Und deshalb, ich wurde öfters gefragt, kann man denn, wenn er verhaftet ist, diese Ausstellung machen, dieses Buch herausbringen? Und für mich war sehr schnell klar, umso mehr. Es geht nämlich darum, dass seine Stimme nicht verstummt, obwohl er gefangen genommen ist, sondern dass man hier die Chance hat, ihn wirklich zu erleben und sein Gedankengut mitzuerleben und die Kraft zu spüren dieses Menschen. Und ich hoffe natürlich sehr. Das Großartigste, was jetzt im Moment passieren könnte, ist, dass er so schnell freikommt, dass er noch irgendwie diese Ausstellung sehen kann. Leider glaube ich nicht daran.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.